hallo und herzlich willkommen beim German Petsport mit mir, Christian, und natürlich auch wie immer mit Felix. Hi Felix.
Hi. Hi, hi.
Ja, how do we feel about beating LA? Sag mir das mal, Felix.
Ich bin noch nicht in der Stimmung, jetzt Matthew Slater-mäßig hier rumzuschreien, weil der Sieg nicht so lange angehalten hat, was die gute Stimmung angeht, weil er so früh so klar war und man dann ja schon wusste, dass es diesen Sonntag gegen Kansas City gehen wird.
Ja, ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, dass das Spiel war halt so überragend. Das war halt wieder so ein gründlicher Abzug. Ein gründlicher Abzug, ich glaube, so kann man es nennen. Hm. Das hat man ja in dieser Saison von den Patriots, weiß nicht, hat man es überhaupt mal erlebt? Zumindest gegen einen qualitativ sehr hochwertigen Gegner. Zumindest waren sich vorher im Vorfeld alle einig, dass die Chargers ein sehr hochwertiger Gegner sind. Ich meine, sie wurden zum Ende der Regular Season teilweise sogar als bestes Team in der AFC gehandelt. Sie haben die Kansas City Chiefs in Kansas City selber auch geschlagen und sich auch kurzzeitig angeschickt, den Number One Seed quasi anzunehmen, und hatten schlussendlich auch ein besseres Record am Ende als die Patriots gehabt mit 12-4, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Sind im Prinzip nur durch die Playoff-Positionierungsregeln, durch die Seeding-Regeln hinter die Patriots gerutscht. Ansonsten hätte das Spiel in LA stattgefunden. Ob das jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, wer weiß.
Ja.
Mehrere Gründe, aber es war auf jeden Fall der überzeugendste Sieg gegen den überzeugendsten Gegner.
So. Absolut, vor allen Dingen, weil es eben Playoff-Spiel war, kein Regular-Season-Game mehr. Ansonsten fallen mir dann halt noch Spiele ein, ja klar, das Regular-Season-Game gegen Kansas City, wobei das eben bei weitem nicht so überzeugend war in der zweiten Halbzeit. Das Spiel gegen die Vikings, auch wenn die Vikings natürlich, wie man jetzt schlussendlich gesehen hat, etwas schwächer sind als erwartet vor der Saison. Und vielleicht noch das Spiel gegen Green Bay. Wobei halt all diese Spiele eben zu Hause waren. Und deswegen glaube ich halt, dass das Spiel gegen die Chargers anders ausgesehen hätte, hätten die Chargers nach dem Baltimore-Spiel in L.A. bleiben können, in ihrem Stadion, wie es dann auch immer geheißen hätte, das Spiel austragen können. Ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel, die Patriots hätten vielleicht trotzdem gewonnen, aber vielleicht wäre es etwas, etwas ausgeglichener gewesen, und dann würde ich mich vielleicht auch noch mehr freuen jetzt, denn im Grunde genommen hat man ja seit der Halbzeit gewusst, okay, wir spielen gegen die Kansas City Chiefs am kommenden Sonntag, und das Ganze in Kansas City aufgrund des Miami Miracle oder Collateral Damage oder wie man es auch immer nennen darf, in
Dolphin Disaster.
Wäre das nicht passiert, würde man zu Hause spielen, und man könnte etwas entspannter vorausschauen.
Ja, obwohl, ich weiß nicht, dann hätten wir jetzt dieses Wochenende gegen Baltimore gespielt, und ich weiß nicht, ob wir danach quasi uns sicherer gefühlt hätten, denn Baltimore ist, glaube ich, der schwachere Gegner von den beiden. Und ein Sieg gegen Baltimore hätte dann unter Umständen vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen gegeben, wie es gegen die Chargers war.
Mag sein, aber vielleicht hätte man dann jetzt am Conference Championship Game Spieltag gegen die Chargers
spielen
können.
Moment, wieso gegen Baltimore? Gegen Indy, meine ich. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade irgendwie
Ja. Ich glaube, das wäre ein gutes Matchup gewesen für die Patriots. Das hätten sie gewonnen. Und vor allen Dingen hätte es ja dann auch sein können, dass man jetzt gegen die Chargers spielt, weil die Chargers dann vielleicht Kansas City rausgeworfen hätten. Also viel Konjunktive. Aber naja,
Football ist kein Spiel.
Korrekt.
Ja, nee, das stimmt. Auf das Spiel gegen die Chargers, AFC Championship Game, das 8. in Folge. Das ist, das ist erstaunlich. Das ist, seitdem der neue CBA gilt, waren die Patriots jedes Jahr im AFC Championship Game. Es ist, mindblowing. Also die ganzen Statistiken, die aufgezählt werden, ich weiß es nicht. Die Chiefs haben zum Beispiel seit dem NFL-Merger in 1970 5 Playoff-Spiele gewonnen, und die Patriots haben seit Januar 2017 6 Playoff-Spiele gewonnen. Es ist so viele Statistiken, die ja, einfach nur die Großartigkeit dieser Patriots-Dynastie seit 2001 beschreiben. Ich werde vielleicht zwischendurch noch mal ein paar einwerfen. Aber ja, ich glaube, das ist erstmal was, worüber wir uns als Patriots-Fans auch einfach erstmal ein bisschen freuen müssen. Und für den Fall, dass es am Sonntag nicht so nach unseren Wünschen ausgeht, am Ende dann trotzdem sagen könnten, okay, wir müssen mit dem, was wir haben, auch mal zufrieden sein und uns damit auch zufrieden geben und wertschätzen, was es ist. Denn man muss sich nur mal in der NFL umschauen. Das einzige Team, das ansatzweise über diesen Zeitraum eine vergleichbare Vita abliefern kann, ist vielleicht Pittsburgh, was heißt vergleichbar, ne? Aber was ansatzweise gut war, ne? Über einen langen Zeitraum. Pittsburgh, Green Bay und Indy vielleicht noch, in der Zeit, als Peyton Manning da war, aber so viele One-and-Duns, wie er in den Playoffs hatte, also egal. Wir wollen jetzt auch nicht quasi schon eine Niederlage schönreden im Vorfeld, macht ja auch keinen Sinn. Aber ja. Wollen wir erstmal zu den Chargers-Spiel rübergehen, Felix, oder?
Ja, aber das, was du sagst, würde ich gerne noch kurz aufgreifen. Du hast vollkommen recht,
ja,
dass man viel einfach immer so, weil man es gewohnt ist, als gegeben hinnimmt. Taking it for granted ist.
Das wohnt dem Fan aber auch inne.
Ja, natürlich. Der Fan denkt natürlich immer, oder der hat ein relativ kurzes Gedächtnis, was das angeht. Ist ja auch relativ normal, ist im Sport überall so, ist jetzt nicht nur im Football so. Aber es ist einfach unglaublich, dass die Patriots das geschafft haben, dass der Hoodie, Bill Belichick und TB12 es vor allen Dingen geschafft haben über diesen Zeitraum. Ein Team, was böse verloren hat gegen Green Bay einmal im Super Bowl und danach eigentlich, seitdem dann irgendwann Bill Belichick aufgetaucht ist, eigentlich nur noch Erfolg hatte und zwar durchgehend Erfolg hatte und man das eben einfach, muss man einfach diesen zwei Personen zuschreiben. Es sind natürlich nicht nur diese beiden, das würden vor allen Dingen diese beiden Personen niemals auch nur ansatzweise für sich proklamieren, aber Bill Belichick und Tom Brady, was sie geleistet haben und auch wieder diese Saison leisten, ist außergewöhnlich in der Liga, die eigentlich seitdem wir von der Salary Cap Ära sprechen, von der Free Agency sprechen, von den CBAs, eigentlich darauf getrimmt ist, dass es keine Teams geben soll, die eine derartige Dominanz ausüben in der Liga, die eine derartige Dominanz vor allen Dingen in ihrer Division ausüben. Und die Patriots sind wirklich das einzige Team, das es geschafft hat. Das ist wirklich jetzt 16, 17 Jahre fast komplett durchgezogen hat und eigentlich alles dominiert hat, zumindest in der eigenen Division, aber auch vor allen Dingen in der eigenen Conference. Es ist unglaublich. Und die Siege, die sie aneinander reihen, wie sie das machen mit den Spielern, die sie haben, mit den Adjustments, die sie während der Saison machen und jedes Jahr eigentlich wieder in die Saison gehen mit einem neuen Spielerpool, von dem alle sagen, okay, wer soll da eigentlich überhaupt für Siege sorgen? Warum können die Patriots einfach nicht die guten Spieler halten? Und sie schaffen es einfach jedes Mal wieder und schaffen es vor allen Dingen, Spieler zu finden, die nicht ins System passen, sondern einfach ein System zu entwickeln für jeden Spieler. Und das ist eigentlich, glaube ich, was ich so faszinierend finde.
Ja, eine Rolle, ne? Das Belichick redet ja selber immer auch von Rollen, die die Spieler einnehmen. Ich glaube, man kann es auch kaum treffender formulieren. Also das ist tatsächlich sehr gut. Denn es macht halt mehr Sinn zu überlegen, okay, was kann der Spieler? Was sind die Traits, also die Eigenschaften, die er mit sich bringt und wo könnten die dann reinpassen, beziehungsweise in welchen Rollen sind diese Eigenschaften besonders hilfreich? Und dann sagt er halt einem Spieler wie Julian Edelman, der Quarterback im College gespielt hat, so, hey, ja, du bist quick, also fix quasi. Fix hast du nicht Bock, Slot-Receiver zu werden. Und dann hat er halt 4 Jahre Zeit oder ja, waren es 4 Jahre hinter Walker? Ja, es müssten 4 Jahre gewesen sein.
Ne? Ja. Mhm.
Da quasi dieses, den Werkzeugkoffer quasi zu füllen mit Werkzeug, das Bill Belichick ihm an die Hand gibt, quasi in Form von Coaching. Und dann sogar im Endeffekt auch noch das Splashy-Signing von Danny Amendola quasi zu übertreffen im Prinzip als Tom Bradys liebstes Ziel.
Ja, vor allen Dingen, also das, was Julian Edelman ja gerne immer wieder erzählt, ist das Telefonat mit Bill Belichick, genau, als er gedraftet wurde und Bill Belichick gesagt hat, wir wissen nicht, was wir mit dir anstellen, aber du kannst Football spielen. Und das ist halt genau das, was du gesagt hast, was ich gerade eben meinte. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob es ein schönes Sprichwort gibt im Deutschen, im Englischen ist es ja dieses Sprichwort, wenn alle, ja, wie wäre die deutsche Übersetzung? Er spielt Schach, während alle anderen
Checker spielen. Ja. Checkers ist doch dieses Tic-Tac-Toe, oder?
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, man hatte immer das Gefühl, die anderen Teams haben oder entwickeln ein System, was mit Sicherheit auch gut ist und gut funktioniert, und holen sich Spieler, die dann eben da reinpassen müssen. Und sobald dann eben diese Schlüsselspieler ausfallen, ist das ganze System am Wanken. Und die Patriots haben quasi für jeden Spieler ein eigenes System. Und beziehungsweise gucken sich erst den Spieler an und sagen dann, wie er in einem System oder quasi wie man ein Mikrokosmos um diesen Spieler aufbauen kann, damit er helfen kann zu gewinnen. Und zwar, dass das Team gewinnt. Und das finde ich halt so faszinierend. Und deswegen sind quasi alle Spieler austauschbar bei den Patriots, mit Ausnahme vielleicht von Tom Brady. Und
da wird ja auch viel drüber diskutiert, ne?
Ja, es wird viel drüber diskutiert, aber ich glaube einfach, man da vielleicht so ein bisschen, dass es da nicht so leicht ist, aber überall anders ist es einfach austauschbar. Und man sieht es mit Wes Welker, den keiner wollte, dann bei den Patriots aufgeblüht ist, zu einem großartigen Receiver wurde, und jetzt genauso mit Julian Edelman. Und beide sind jetzt,
Jules war ja auch in der Free Agency kurz in New York und ist dann auch, ich will nicht sagen mit angeklemmtem Schwanz zurückgekommen, denn aber der Markt für ihn war halt sehr schwach, ne? Und kaum hat er wieder bei den Patriots unterschrieben, ist er wieder genauso dominant gewesen oder noch dominanter geworden, ne?
Ja, und das ist halt, das finde ich das Faszinierende, dass jeder Spieler im Grunde genommen das System ausmacht, beziehungsweise sein eigenes System mitbringt und seine eigenen, weil Rolle ist mir fast noch zu wenig, es ist irgendwie noch mehr, und deswegen spielen auf einmal Julian Edelman Cornerback oder Matthew Slater Safety, auch wenn er das im College mal auch gespielt hat, aber das ist halt einfach faszinierend und genau.
Ja. Man muss halt dazu sagen, Bill Belichick ist nicht der Einzige, der es so macht, aber Bill Belichick ist auf jeden Fall der, bei dem es am besten funktioniert.
Ja, ich glaube, weil er halt, denken viele Leute vielleicht nicht, weil er eben die einzelnen Spieler, die er hat, mehr, wie man so schön sagen würde, empowert und eben auch ihnen dann die Möglichkeiten gibt, sich in dem Moment dahingehend zu entfalten. auch wenn man immer denkt, er ist so das grumpy Arschloch, was eigentlich nur alle anscheißt. Aber ich glaube, das ist er eben nicht. Und deswegen ist es auch so, dass eben viele Spieler gerne mit ihm arbeiten und auch sehr, sehr wenig Spieler, was wir uns immer fragen, warum reden die Spieler nicht schlecht über Bill Belichick, sobald sie raus sind? Wie zum Beispiel Malcolm Butler. Ich glaube, das ist ein Grund dafür, dass sie einfach einen unglaublichen Respekt dafür haben, dass er ihnen dass er sie coacht, wie es vielleicht kaum jemand anderes macht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auch mit dem Respekt zu tun hat, aber andererseits auch damit, dass du natürlich als, du siehst halt nicht besonders gut aus, wenn du quasi als Free Agent von den Patriots wegziehst, in eine andere Stadt gehst oder ein anderes Team gehst und dann über den arguably besten Coach aller Zeiten herziehst.
Ja,
das wirkt dann halt so, als wenn du sehr, als wenn du halt nachtreten würdest quasi.
Ja, aber kommt drauf an, ne? Es kommt drauf an, welcher Spieler das macht. Ich glaube, niemand in der Medienlandschaft hätte Malcolm Butler verurteilt, wenn er gesagt hätte, sorry Leute, ich bin echt sauer, Bill Belichick hat mich einfach gebencht.
Aber das hat er ja wahrscheinlich.
Ja, oder Danny Amendola zum Beispiel, der sich mehrfach jetzt nicht ganz so nett geäußert hat in der Vergangenheit, seitdem er bei den Dolphins ist, hat eigentlich kein Problem damit gehabt. Also da hat ihn niemand verurteilt, weil alle gesagt haben, ja, Danny Amendola, Playoff Amendola, du hast absolut recht, wieso wurdest du nicht verlängert? Also,
aber der hat jetzt so keine Lane Johnson-Kommentare gebracht, wie von wegen, man hat keinen Spaß da oder so. Das war ja schon so.
Ging schon so ein bisschen so in die Richtung, ne? Es war jetzt nicht unbedingt.
Aber dann die Kommentare von Gronk von wegen be happy, be free, als Amendola dann quasi unterschrieben hat bei den Dolphins. Ich glaube, das sind so, das bleibt nicht komplett aus. Also ich kann sich daran erinnern, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich glaube, Gronk hat unter dem Instagram-Post von Danny Amendola, als er quasi angekündigt hat, dass er bei den Dolphins unterschreibt, be happy, be free, drunter geschrieben.
Vielleicht meint er es auch, weil er jetzt bei den Dolphins ist. So, so Free Willy-mäßig.
So, ja, ich weiß gar nicht, ob der Film Free Willy überhaupt in den USA auch Free Willy heißt. Könnte auch sein, dass es wieder so ein deutscher Titel ist. Free Willy. Die unglaubliche Geschichte einer unglaublichen Freundschaft oder so. Das ist immer dieser typische deutsche Untertitel. Aber ich denke, wir driften gerade so ein bisschen ab. Wobei es auch nicht uninteressant war, das Thema, würde ich sagen.
Ne? Nee, Respekt, wem es gebührt.
Genau, definitiv. Ja, ehrlich gesagt, du hast nicht unrecht, das Spiel letzte Woche, beziehungsweise jetzt am Sonntag. Es hat jetzt auch nicht so viele Erkenntnisse gegeben, außer dass die Patriots, naja, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, dass der Gameplan der Patriots unglaublich gut funktioniert hat gegen ein Team, das ja eigentlich sehr gut ist.
Wolltest du es jetzt vorsichtig formulieren oder einfach nur ganz langsam sagen?
Ich wollte es wasserdicht formulieren und deswegen brauchte ich ein bisschen Zeit, um das, um die richtige Wortwahl zu finden.
Ah ja, okay. Ja, und das hat so lange gedauert, dass ich schon wieder vergessen habe, was du gesagt hast.
Dass der Gameplan gegen ein verdammt starkes Team besonders gut funktioniert hat, herausragend gut funktioniert hat.
Ja, absolut.
Weiß nicht, sollen wir überhaupt groß über das Spiel reden?
Ja, wir müssen natürlich ein bisschen über das Spiel reden. Wir haben natürlich gestern im NFL Tuesday schon drüber gesprochen. Wir haben über den großartigen Sieg gesprochen, über Tom Brady gesprochen, der, wie du sagtest, Christian, offensichtlich doch wirklich am MCL verletzt war während der Saison.
Ja, es wäre eine gute Erklärung. Also es würde vieles erklären, ne?
Jetzt wohl offensichtlich komplett fit ist. Generell das Team sehr, sehr fit in das Spiel gegangen ist, das genau. Muss man dazu
nur
sagen.
Nur Twitch Rice war inactive.
Ja.
Wäre sicherlich nicht verkehrt, wenn er jetzt am Sonntag wieder gesund wäre, aber man hat halt noch keine weiteren Informationen dazu.
Genau. Ansonsten, Dante Hightower hat selber nochmal gesagt, er freut sich oder ist happy, dass er generell eine der gesundesten, ich weiß gar nicht, ob man das steigern kann, Saisons überhaupt in seiner NFL-Karriere hat. Und man muss wirklich sagen, er hatte ein Up-and-Down-Year in meinen Augen, aber ist jetzt wirklich in den letzten Wochen nochmal zurückgekommen. Hat gute Spiele gemacht. Und auch McCourty, der, wie wir angesprochen hatten, letzte Woche in der Folge, mit seiner Kopfverletzung dann doch auch wieder zurückkam. Also
der hat nur die Glocke geklingelt bekommen.
Einfach ein Stinger, oder? Also musst du dich einfach mal schütteln und weiterspielen. Ja, also
das ist nicht so anstellen, diese Millennials, was haben die eigentlich immer für Probleme? Genau. Soll man in unserer Zeit groß werden?
Richard Sherman hatte einen großartigen Tweet bezüglich der Safety und Health Issues in der NFL. Als er gesagt hat, dass wenn die NFL wirklich Interesse daran hat, die Spieler zu schützen, sollte sie nicht so fadenscheinige und bescheuerte Regeländerungen jedes Jahr einführen, die einfach nur eine Personengruppe, nämlich die Quarterbacks, beschützen, sondern in sozusagen, wenn man so will, Invalidenfonds einzahlen, beziehungsweise die für jeden Spieler aufmachen. So dass die Spieler eben nicht mehr das Gefühl haben müssen, sie müssen durch eine Verletzung durchspielen, möglichst niemandem erzählen, dass sie eine Gehirnerschütterung haben, möglichst irgendwie versuchen durchzukommen, weil sie Angst um ihren Job haben, sondern dass man sie eben versichert und absichert, sodass sie, wenn sie eine gewisse Zeit in der NFL einfach gespielt haben, dass sie danach eben eine Rente bekommen und eine Invalidenrente.
Kriegen sie ja zu einem gewissen Teil.
Ja, aber die ist
Teil,
halt,
aber
ja. Kannst du halt.
Das ist halt, ja, es nimmt halt nicht den Druck. Das genau. Und das sehe ich ähnlich, denn es wird immer viel gesagt, Spieler haben ja die Möglichkeit zu sagen, sie sind verletzt oder concussion-mäßig und so weiter, genau was du gerade auch angesprochen hast. Aber die Machtverhältnisse sind halt in den Teams ganz enorm bei den Coaches und die Teamärzte sind auch ganz häufig nicht so wirklich spielerfreundlich, sondern doch eher so, der Coach kommt zum Trainer oder zum Arzt und sagt so, ja komm, also ich brauche den dieses Wochenende, ne? Und dann wird das halt irgendwie geregelt und dann dementsprechend vielleicht auch die Diagnose ein bisschen anders gestellt. Also ja, aber das ist ein anderes Thema, ne?
Genau, also die Spieler der Patriots haben ja alle gespielt, haben gut gespielt, vor allen Dingen die Defense hat großartig gespielt. Die beiden McCourty Twins haben das Team angeführt ins Tackles. Und
auch. Ja, wobei ich mit J-Max Leistung, also stimmt, ach, wir machen ja immer gut, schlecht und verletzt, ne?
Ach ja,
mein Gott, heute ist aber echt ein bisschen
das ist mein Team.
Spezial.
Das ist mein Quarterback.
Der war exactly. Gut, packen wir auf die Gutliste.
Ja, also ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wen ich müsste wirklich schwer suchen, um jemanden für die schlechte Liste zu finden. Und deswegen kam ich auch drauf, wenn, dann wäre es vielleicht J-Mac gewesen. Aber
achso, wir fangen mit schlecht an, okay, weil es zu schwer ist.
Nee, ich würde es tatsächlich auch einfach nicht machen, weil ich meine...
Wir machen es aber immer so.
Ja, okay, gut. Ja, gute Liste, Tom Brady. der Wurf zu, ach Gott, war das Jules?
Ja, die ja, Steam Route.
Einer der besten Würfe seiner Saison. Mhm. Vielleicht der letzte gute Wurf, an den ich mich in der Kategorie, in der Güte von ihm erinnere, war vielleicht der Wurf zu Patterson. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ich weiß nicht mehr, gegen wen
Dolphins?
Das war.
Das war doch im, ja, das war im Collateral Damage Spiel, als die Patriots den Home Seed verloren haben.
Felix, Collateral Damage geht nicht, das ist keine Alliteration.
Der, hast recht. In dem Spiel war.
Also ein Träumchen. Wirklich sehr schön. Ich würde weitergehen. Ja, ich meine, das Laufspiel, das hat vieles ermöglicht. Ich glaube, Belichick hat es im Conference Call so gesagt, dass das gute Passspiel das gute Laufspiel ermöglicht hat und das gute Laufspiel dann wieder vice versa das gute Passspiel ermöglicht hat oder begünstigt hat, kann man durchaus so sagen. Sony Michel hat eine sehr gute Leistung wieder gezeigt, auch wenn ich immer noch so ein bisschen Sorge habe oder darauf warte, dass er wirklich mal den kompletten Lauf bricht. Ne? Hat er auch wieder einen Lauf gehabt, der, weißt du, wie lang der ungefähr war?
40 Yards,
wo man dachte so, okay, der könnte fürs Haus gehen quasi, aber dann wurde er dann auch wieder eingefangen, allerdings auch von Derwin James, der ja auch nicht unbedingt ein schlechter Athlet ist. Ne?
Nee, absolut nicht. Bin ich auch zufrieden, wenn Sony Michel 40 Yards läuft, dann ist es auch okay,
ja.
Es reicht.
Ja, es ist, ich meine, die Frage ist ja, ob er wirklich komplett fit ist, ne? Also die Knieverletzung, die er dann im Camp hatte, und dann hat er auch das, zumindest das erste Spiel der Saison ausgesetzt, was er auch mehr ausgesetzt hat.
Er hat mehr Spiele ausgesetzt. Der kam der nicht erst gegen die Lions zurück? Ich weiß es nicht.
Ich hätte jetzt instinktiv gesagt, dass er das erste Spiel komplett ausgesetzt hat und das zweite Spiel fast gar nichts gemacht hat und nur so ein paar Snaps bekommen hat. Aber gut, es ist ja auch nicht so wichtig. Also er hat... könnte mir gut vorstellen, dass das, was wir von Michel in diesem Jahr sehen, vielleicht noch nicht seine Höchstform ist, ne? Was natürlich auch sehr schön wäre.
Absolut.
Aber auch die Offensive Line, der Gameplan, den Ball schnell raushauen. Ich habe eben noch ein lustiges Video gesehen von Joey Bosa, als er mit Tom Brady gequatscht hat, so ein paar Game-Sounds. Bosa hatte ihm, glaube ich, gesagt, von wegen
Don't get rid of the ball.
Genau, so quickly. Genau, nicht so schnell den Ball loswerden, und Brady hat gesagt, ja, mache ich, wenn du nicht so schnell bei mir bist. da hat man doch den Gameplan quasi in einer Unterhaltung gesehen. Der Ball schnell raus, die Offensive Line entlasten, durch den Lauf natürlich dann auch quasi die Defensive Line dazu zwingen, honest zu bleiben, wie es dann immer so schön heißt. Also nicht nur die Ohren nach hinten klappen und nach vorne laufen, sondern auch mal ein bisschen überlegen zwischendurch. Das hilft natürlich dann auch der Pass Protection später. Ja, es ist ein überzeugendes Spiel gewesen auf vielerlei Ebenen, und ich glaube, das letzte Quarter, weiß nicht, ich bemesse dem jetzt nicht so viel zu, dass so viel Garbage-Time-Touchdown am Ende noch zustande gekommen sind. Mhm. Oder siehst du das anders?
Nee, ich finde es, also mich interessiert ja auch überhaupt nicht, wie viele Punkte die Chargers dann am Ende noch erzielen. Diese Garbage-Time-Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht. Die Stats interessieren mich dann eigentlich auch relativ
wenig.
Haben
die dich auch in Miami nicht interessiert?
Das war keine Garbage-Time. Dieser Gameplan, den du ansprichst, den haben die Patriots natürlich über die Jahre hinweg eigentlich immer gehabt. Schnell den Ball loswerden. Schnell versuchen, den Pass Rush zu neutralisieren. Das haben sie jedes Mal gemacht, wenn sie gegen ein Team gelaufen sind, das einen verdammt guten Pass Rush hatte. Diese Saison haben sie zum Beispiel auch gegen Chicago Bears extrem stark gemacht. Oder auch in den Jahren davor gegen Denver, gegen Peyton Manning in den Spielen haben sie es immer versucht. Der Unterschied war dieses Mal halt einfach, dass die Receiver auch wirklich immer offen waren. Mhm. Und in den Jahren davor war es halt häufiger aber auch so, gerade auch gegen Denver, dass die Receiver einfach nicht offen waren und sich nicht lösen konnten oder auch manchmal so ein bisschen in die Falle getappt sind. Und Brady dann den Ball dann doch etwas länger halten musste. Und dann bricht eben alles zusammen. Wenn du dieses Quick-Passing-Game, wenn da der erste, zweite Read nicht da ist, dann ist es halt vorbei.
Ja, nee, klar, das hängt natürlich ganz stark damit zusammen. Ich bin auch nach wie vor nicht der Meinung, dass die Offensive Line der Patriots so gut ist, wie sie von vielen gehalten wird. Also ich glaube, Football Outsiders hatte sie, glaube ich, in ihrer Metrik sogar in Position 1. Meines Erachtens hat das extrem viel damit zu tun, dass der Ball halt auch sehr schnell rauskommt. Ja. Und natürlich muss auch da die Offensive Line halten, klar. Aber ich glaube eher, dass der Ball so schnell rauskommt, weil die Offensive Line nicht so solide ist, wie sie dann am Ende quasi platziert oder bewertet wird.
Ja, vor allen Dingen würde ich da immer auch sehr, sehr gerne mal wissen, inwiefern jemand zum Beispiel wie Gronk mit reingerechnet wird. Weil man muss wirklich sagen, dass Gronk schon fast das Niveau eines mehr als mittelguten Left- oder Right-Tackle besitzt. Also was Gronk an Blocking-Arbeit auch in diesem Spiel gemacht hat und generell immer macht, ist außergewöhnlich. Und das haben, wenn ich jetzt zum Beispiel die restlichen vier verbleibenden Teams in den Playoffs mir ansehe, von der reinen O-Line würde ich die Patriots als die vierte Team sehen. Da sehe ich in erster Linie die Rams, dann die Chiefs und dann die Saints und dann die Patriots. Aber die Patriots haben halt einfach einen unglaublichen X-Faktor und das ist Rob Gronkowski, der im Grunde genommen wie ein Swing-Tackle auf dem Feld ist und zwar ein verdammt guter und das hat keins der anderen Teams. Also Travis Kelce kann gar nicht blocken. Nee, Tyler Higbee bei den Rams kann auch nicht wirklich blocken, ist zwar eher ein Blocking-Tight-End, aber gut macht er es auch nicht. Und Ben Watson bei den Saints zum Beispiel ist eigentlich ein klassischer Receiving Talent. Und von daher muss man das eigentlich mit reinberechnen immer, inwieweit Gronk
das
hilft. Und weil gerade in diesem Spiel war es halt extrem stark. Und selbst wenn er nicht komplett geblockt hat, sondern einfach nur seinen klassischen Jam-Move hatte, hat er halt einfach mal Melvin Ingram einfach mal zur Seite geschoben. Und ist dann quasi in seine Route gelaufen.
Ja,
Das ist halt extrem. Und wenn du das hast, dann kannst du halt, wenn dann der Right Tackle, wenn Cannon weiß, okay, ich habe Ingram, aber ich weiß, dass Gronk ihm erstmal einen mitgibt, bevor er in seine Route startet.
Naja, dann musst du halt nur auf die Inside gehen und nicht auf die Outside. Ne? Klar.
Das ist schon sehr, sehr hilfreich.
Das finde ich auch. Also definitiv, der Wert von Gronk mag zwar extrem gesunken sein, aber man darf nicht vergessen, dass er auch im Vorfeld extrem hoch war. Und auch wenn er als Passempfänger bis jetzt eine Tight End durchschnittliche Saison gespielt hat, würde ich mal sagen, was halt komplett unter Gronk-Niveau ist, ist er halt als Blocking Tight End immer noch extrem wertvoll. Und hat jetzt auch einen Catch gehabt für, ich glaube, so um die 25 Yards. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn dann irgendwie KC oder dann der im Super Bowl Gronk anfängt zu unterschätzen, wenn sie ihm sagen, okay, gut, ja, wir brauchen ihn nicht mehr doppeln oder so, und dann hast du halt mal ein, zwei, drei Spielzüge, wo er dann vielleicht mal rausbrechen kann in einer richtig erfolgreichen Route, und dass er nach wie vor nicht bereit ist, down zu gehen, sobald er berührt wird, haben wir dann auch in diesem Spiel wieder ganz klar gesehen. Ne?
Absolut, ja.
Was mich nur so ein bisschen verwundert, er sollte ja die ganze Zeit Probleme mit dem Knöchel und mit dem Rücken gehabt haben. Ich verstehe nicht, inwiefern quasi man gut blocken kann, wenn man Rückenprobleme hat. Also das irgendwie erschließt sich mir das noch nicht so. Ich weiß es nicht, ob das
Also ja, wie Gronk sich bewegt, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass er mit unglaublichen Schmerzmitteln in jedes Spiel geht. Und das ein Grund dafür ist, also warum er sich natürlich sagt, neben den Schmerzen ist die Frage, wie lange möchte ich mit einer so hohen Dosis von Schmerzmitteln weiterspielen. Aber gut, das ist dann auch wieder Thema für die Offseason. Was mich interessieren würde, wenn du es jetzt müsstest, würdest du jemanden auf die schlechte Liste packen?
Wenn ich es müsste, würde ich ja, aber auch nicht wirklich überzeugt. Ich habe es jetzt auch gar nicht so genommen und notiert. Es sind auf jeden Fall ein paar schlechte Spielzüge aufgefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn ich einen Kandidaten brauche, dann ihn. Aber eigentlich würde ich es nicht machen wollen. Ich finde es Wenn ich auf jeden Fall noch kurz erwähnen wollte, ist wieder mal JC Jackson, der für seine Verhältnisse echt unglaublich überzeugt. Also das bereitet mir richtig Freude. Und Philip Dorsett, so zwei halt mit JC Jackson, die so viel unterm Radar durchfliegen. Ne? Und Philip Dorsett scheint fast jeden Ball zu fangen, der ihm zugeworfen wird. Man fragt sich immer, warum man nicht häufiger einen zugeworfen bekommt. Beziehungsweise warum man nicht vielleicht mehr eingebunden wird. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt das jetzt. Auf jeden Fall gut zu wissen, dass halt die C, D und E Receiver nach wie vor irgendwie durchaus in der Lage sind zu produzieren.
Absolut, weil du nämlich auch keine A und B Receiver hast.
Ja, nominell schon, aber ja, wobei Jules ist schon ein A-Receiver.
Ja, das ist korrekt, das stimmt.
Und ja, aber ich weiß nicht. Wen würdest du denn auf die schlechte Liste setzen, wenn du müsstest?
Gilmore. Würde ich zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison. Trotz der INT, das ist jetzt natürlich gemein, aber diese eine Situation, in der hat er halt einen absoluten Blackout gehabt und darfst du in
den
Playoffs überhaupt nicht leisten. Die haben, glaube ich, mit zwei Deep Safeties gespielt oder zumindest einem Deep Safety, der in dem Moment auch, ich glaube, die Route von Keenan Allen mitgegangen ist und Gilmore bricht in die Mitte, obwohl da überhaupt nichts war. Und man hat das Gefühl, dass er die Augen von Philip Rivers versucht zu lesen und versucht quasi die Route von einem anderen Receiver reinzuspringen. Nur war da niemand in einem Umkreis von 15 Yards. Und ich frage mich halt, was er da gesehen hat, weil er aktiv quasi...
Er hat antizipiert. Er hat
ja. Sehr gut.
Nee, das ist, ich glaube, Dan Orlovsky hat das auf Twitter auch, oder ich glaube, der arbeitet bei CBS oder so als Analyst. Der hätte auch dieses Play runtergebrochen und hat auch gesagt, so ja, okay, die Chargers haben das halt so gemacht. Und dann ist er halt diesen Inside-Cut gelaufen. Beziehungsweise, ja genau, und darauf hat er wohl reagiert. Er hat sowohl auf die Augen reagiert, als auch auf sein Wissen, okay, der läuft da rein, das haben die schon oft gemacht. Und dann ist er halt ein Double-Move, eine Nine gelaufen, beziehungsweise gerade einfach durch, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und ja, insofern, klar, ich weiß nicht, ob er darauf reinfallen soll oder nicht. Das würde ich dann in dem Moment, ist halt die Frage, wie er es geteacht bekommen hat. Ne? Wenn Belichick ihm sagt, wenn das und das passiert, dann liest die Augen und wenn die Augen dahin gehen, dann gehen in die Mitte. Ne? Könnte ich mir gut vorstellen, dass es so gelaufen ist.
Kann natürlich sein, ja. Aber ansonsten habe ich natürlich auch niemanden auf der schlechten Liste.
Verletzt in dem Spiel, nichts bekannt. Ne? Ich glaube, Mason ist kurz rausgegangen, Shaq Mason,
aber
hat dann noch wieder reingekommen.
Angst, als ich das gesehen habe, ich habe gedacht, scheiße, weil man wusste ja schon zu dem Zeitpunkt, dass sie gegen die Chiefs spielen, da habe ich gedacht, oh nein, nicht Shaq Mason.
Ja, das stimmt, das wäre nicht gut gewesen, gerade durch die Mitte mit Chris Jones. Ne?
Genau, aber er ist zurück.
Ansonsten irgendjemand verletzt. Ein paar Leute sind für ein paar Plays runter vom Feld gegangen, aber immer auch wiedergekommen, oder?
Edelman hatte ich kurz einen Moment.
Das hat man irgendwie fast in jedem Spiel. Ne?
Ja, dass er so ein bisschen wobbly ist, aber dass er da einmal, glaube ich, so ziemlich gesandwiched wurde und ziemlich hart auch getackelt wurde von Zweien.
Ja, Jules, das Spiel, das müssen wir eigentlich auch nochmal besonders hervorheben. Ne? Also was der an Yards After Catch rausgeholt hat, war gallig wie eh und je. Also, ja. Aber ja, gut, ich meine, was wollen wir denn für Lobgesang hier noch weiter anstimmen? Ne? Ich bin eher dafür, dass wir den Fokus jetzt auf KC richten.
Okay, wollen wir vielleicht erstmal hören, was Bill Belichick so dazu sagt zu KC? Finde ich gut.
Okay. Well, it's always an honor to play in this game, to compete in this for the AFC Championship. And really proud of what our staff and team have done to get to this point. Obviously, it's a very strenuous competition, and so to be here and to be one of the final four teams playing this weekend is a great privilege, and we embrace it. And I'm willing to jump in here with our best competitive effort, week of preparation, and be ready to go against a great football team, Andy. Who I have tremendous respect and admiration for, has, as usual, done a great job with his football team. It's a well-balanced team. They've pretty much led from wire to wire in the AFC. had a great year, great record, outstanding team, do a lot of things well, obviously. And so that'll be a big challenge for us, and we're looking forward to the opportunity to compete. And we'll see it on Sunday night.
I encourage you to raise your hand if you have a question, please.
Bill, the forecast for Sunday is temperatures in the single digits, wind chill below zero. How does that impact preparations for the game and perhaps
playing out the game? Yeah, we're getting ready for the Chiefs, whatever it is, it is.
Do you mind playing in severe cold?
Love to play in a championship game. Schedule whatever you want. We'll be there.
Does it change the play calling? Does it make it harder to throw?
I don't know. It's Wednesday. We'll see what happens Sunday night. Right now we're getting ready for the Chiefs.
Genau, und wir bereiten uns auch auf die Chiefs vor mit euch. Tja, ich finde, das ist, ich weiß nicht, es ist immer wieder erstaunlich, dass wir Belichick macht ja ganz gerne mal diese Opening Statements. Zum einen vielleicht auch wirklich gerne, um so einen kleinen Überblick zu geben und den Narrativ so ein bisschen vorzuprägen, und zum anderen natürlich auch, um dann später in der Pressekonferenz zu sagen, ja, das habe ich schon beantwortet, quasi.
Ich glaube, das ist der größte Grund. Er sagt das, was er sagen will. Und genau. Alles andere beantwortet er dann einfach nicht mehr.
Ja, selten zumindest. Und da war wieder das Beispiel, dass er quasi der Reporter drei Fragen in Folge irgendein Zitat zu dem Kälte-Bowl oder was auch immer, wie er es dann nennen wollte, er wollte das irgendwie in seinem Artikel wahrscheinlich unterbringen. Und bei Belichick hat ihm einfach nichts gegeben, weil er ja von sowas, glaube ich, immer ganz besonders genervt ist.
Ja, aber ich meine, die Frage ist natürlich, gut, nicht für Bill Belichick gut genug, für uns aber natürlich schon. Glaubst du, beziehungsweise, ja, was meinst du, wer hat, wenn wir wirklich von diesen Kälten ausgehen, vielleicht Schnee, vielleicht Wind, Blizzard, whatever, wer hat da einen Vorteil? Oder ist es eigentlich völlig egal?
Um das eben kurz abzuarbeiten, ich habe eben nochmal in die Wetter-App reingeschaut. Es wird ein Arctic Blast erwartet, was ich als arktische Kaltfront übersetzen würde. Kommt das hin? Ist schwierig, ja. Aber es sollen zwischen minus 11 und minus 20 Grad werden, also minus 11 tagsüber, minus 20 Grad abends. Und da das Spiel ja um 6 Uhr abends stattfindet, könnte es durchaus sein, dass wir so im Bereich von minus 17 Grad faktisch liegen und dann die gefühlte Temperatur soll nochmal kälter sein. Das wird unangenehm sein zu spielen in den Temperaturen. Die Bälle werden härter und schwerer zu werfen. Und
muss man Luft rauslassen vielleicht aus den Bällen?
Nee, es funktioniert ja automatisch durch.
Denkst du?
Nee, das ist wissenschaftlich belegbar. Robert Kraft hat da eine Internetseite zu auf. Also fand er nochmal die ganzen... Ah nee, komm, lassen wir das. Ich glaube, wenn es einen Vorteil gibt, also tendenziell müssen ja beide Teams mit den Bedingungen zurechtkommen, aber wenn da jemand einen Vorteil hat, dann würde ich den tatsächlich eher bei den Patriots sehen, denn die Patriots sind als Team erfahren, in Kälte zu spielen. KC ist jetzt nicht unerfahren, aber Mahomes ist noch ein junger Quarterback, der ist der ist einfach noch nicht so lange gemacht. Und deswegen, wenn ich einen Vorteil jemandem, einem Team geben müsste, in diesen kalten Temperaturen zu spielen, dann wären es die Patriots.
Ja, also als Team insgesamt, ja, gebe ich dir recht. Aber das, was ich gestern auch schon im NFL Tuesday kurz angesprochen habe, wenn es zu einem Down-to-the-Wire Field Goal entscheidet, was auch immer, Extrapunkt entscheidet, vielleicht das Spiel, Szenario kommt,
Kostowski versus Butker.
Gehe ich mit Harrison Butker. Und das ist mein Problem, was ich habe. Dass Brady und das Team, und vor allen Dingen Bill Belichick, Josh McDaniels in der Kälte besser sind, in dem Playoff-Spiel generell besser sind. Ich würde immer auf Bill Belichick, Tom Brady setzen. In einem Playoff-Spiel, egal gegen wen, egal ob es auswärts oder zu Hause ist. Wenn es dann noch so kalt ist, erst recht. Mein Problem ist halt einfach nur, dass ich weiß, dass die Chiefs viele Punkte erzielen können und dass Harrison Butker für mich der sicherere Schütze ist. Und das ist mein Problem, weil ich glaube einfach, es wird dieses zu erwartende enge Matchup, ähnlich wie in der Regular Season, und dann kann es eben sein, dass...
Ich muss sagen, ich habe die Gostkowski-Sorge, die ich im letzten Jahr vor allen Dingen hatte, wo wo ich dann wirklich nach bei engen Spielen, bei Extrapunkten Sorge hatte, dass er verschießt oder bei Field Goals, obwohl er sie eben relativ solide gemacht hat im letzten Jahr, habe ich so ein bisschen wieder verloren. Also ich habe da nicht mehr so, dass ich da Sorgen habe. Ich betrachte ihn jetzt wieder so lange als Mr. Clutch, bis er in einem Clutch-Moment daneben zieht. Also das ist so. Ich habe da das Vertrauen in ihn wieder gewonnen. Aber Harrison Butker ist extrem überzeugend bei den Chiefs, definitiv. Ich glaube aber, ja, ich weiß nicht, also natürlich kann es am Ende am Kicking-Game hängen. Klar, aber ich habe da jetzt nicht so viel Sorgen bei.
Okay.
Gut, um das Ganze nochmal so ein bisschen einzusetteln, quasi das Matchup, habe ich noch eine Stat hier? Ja, es ist interessant, die Patriots nach 69 aufeinanderfolgenden Spielen, ist das erste Spiel, wo sie nicht favorisiert sind von den Wettmachern. 69 Spiele. Das ist ordentlich. Schade eigentlich, ne?
Schade, warum?
Nein, macht eigentlich kaum großen Unterschied.
Macht es nicht mehr Sinn dann, wenn sie nicht Favorit sind, kann sie mehr Geld gewinnen, wenn du auf sie setzt?
Ja, klar. Aber es ist ja die Frage, ob sie besser sind oder nicht. Aber ja.
Ja, ich meine, dieses Spiel, das ist, also ich bin, du hast es mir letztens irgendwann mal gesagt, dass du irgendwie, ich weiß gar nicht, lange Zeit die Saison generell vor Spielen gar nicht mehr nervös warst. Dann aber irgendwann mal wieder nervös warst von dem Spiel. Ich habe das zum ersten Mal die Saison, dass ich wirklich, obwohl nicht, ich glaube schon das zweite Mal, dass ich wirklich nervös bin, weil ich es überhaupt nicht einschätzen kann.
Ja, bei mir war es, glaube ich, das letzte Mal bei dem Pittsburgh-Spiel, kann das sein?
Oh ja, das kann sein. Da war ich, da habe ich mich aber schon mental, hatte ich mich schon mental auf eine Niederlage vorbereitet. Bei diesem Spiel ist es halt einfach so, ich habe ein Problem, und das kann man natürlich im Petspot gut sagen, da muss man nicht ganz so neutral sein. Ich habe ein Problem mit Kansas City einfach. Und so sehr ich als Patriots-Fan oder NFL-Fan und Liebhaber dieser Liga und dieses Sports mit allem leben kann, es gibt so ein paar Sachen, die mich unglaublich stören. Und Kansas City ist für mich ein Team einfach, das ähnlich wie Washington langsam aber sicher mal aufhören sollte, sich so zu nennen, das Stadion umbenennen sollte, mit ihrem ganzen Scheiße aufhören soll, mit ihrem Trommeln da vor dem Spiel aufhören soll. Das sind Sachen, die gehen mir tierisch auf den Keks. Dann die Kareem Hunt-Story, Tyreek Hill-Story, der eine schwangere Frau geschlagen hat, sogar, glaube ich, auf den Bauch geschlagen hat.
Ich glaube, er hat sie gewürgt und in den Bauch geschlagen oder so, aber das ist auch schon ewig her.
Ja, es war
von Was es nicht besser macht, nee, klar.
Nee, aber das sind irgendwie so Sachen, eine gewisse Arroganz, die Travis Kelce und vor allen Dingen auch Tyreek Hill an den Tag legen, das sind so Sachen, die mir so ein bisschen übel aufstoßen und deswegen steigert das die Nervosität, dass die Patriots doch bitte gewinnen sollen, noch mehr. Okay. Und ich bin noch nervöser vor dem Spiel.
Verlieren, okay, aber nicht gegen die, so nach dem Motto.
Ja, so ein bisschen, genau.
Ja.
Das ist ungefähr so, wie wenn sie gegen Dallas spielen würden oder, weiß ich nicht, wenn ich einfach Jerry Jones nicht ertragen kann. Das ist so ein Ding und das bei Kansas City so, das ist sogar, muss ich sagen, in der AFC bei mir mittlerweile am meisten so bei Kansas City. Ich kann es eher ertragen, wenn Jacksonville letztes Jahr gewonnen hätte oder wenn Pittsburgh gegen die Patriots gewinnt, wobei auch Big Ben ein paar sehr unangenehme Stories in seiner Vergangenheit hat, aber bei Kansas City ist es so, wo ich sage, nee.
Meinst du, Ben Roethlisberger hat zu viele Hamburgers mit Donald Trump gegessen, oder?
Nee, der hat mehrere Anklagen, beziehungsweise es gab mehrere Verfahren.
Ich weiß, ich meinte nur, weil, er hat ja auch, ist ja auch mit Trump abgehangen, ne? Das ist ja auch in dieser Geschichte mit
Was haben sie gemacht? Ein Filet
auf Stormy Daniels. Gegessen? Nee, mit Stormy Daniels die Geschichte, da ist das bei rausgekommen, dass was da genau passiert ist, weiß ich auch nicht. So genau habe ich es auch nicht durchgelesen. Ich weiß nur, dass er quasi sie auch aus Hotelzimmer gebracht hat, aber angeblich dann auch nichts danach war oder so. Irgendwie so. Da war jetzt auch alleine noch nichts Verwerfliches wirklich bei. Nur etwas Komisches vielleicht. Aber ja, Roethlisberger ist jetzt auch nicht der einzige Quarterback, der mit Donald Trump Zeit verbringt.
Nee, lass uns lieber nicht über dieses Thema sprechen. Was denkst du?
Ja, KC geht mir auch ähnlich. Also ich muss auch sagen, ich wollte immer mal schauen, ob KC quasi die Grenze, also ob die gerne oder lieber diese Problem Fälle, würde ich es mal nennen, unter Vertrag nehmen, weil da ein gewisser Wert, also eine gewisse Low-Risk-High-Reward-Situation hinter ist. Ne? Also sprich, Tyreek Hill wurde ja relativ spät gedraftet, sein Draft-Stock ist darunter unter diesen Character-Issues, wie es dann immer so schon heißt, gelitten. Travis Kelce ähnlich wahrscheinlich. Ich glaube, dass da auch einiges an Draft-Stock verloren gegangen ist durch die ganze Gators-Geschichte. Das war ja auch, glaube ich, schon vorher, bevor das mit Hernandez rausgekommen ist, schon ein heißes Thema, oder?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, deswegen kann ich es jetzt nicht zu 100% sagen.
Ich bin mir da auch nicht so sicher, aber ich meine, dass das so war. Dann hast du noch die Kareem Hunt-Story, wie das Team dann so quasi gehandelt hat und dann gesagt hat so, ja, also im Prinzip haben sie gesagt, er hat uns angelogen und deswegen haben wir ihn gecuttet. Sie haben nicht gesagt, er hat sich gewalttätig gegenüber einer Frau verhalten und deswegen schmeißen wir ihn raus. Und das ist natürlich auch, da ist dann der Fokus auf etwas gesetzt, in dem Moment auf das Falsche. Alles Dinge, die mich auch mir auch nicht wirklich gut gefallen und wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass die da eher so noch weniger Wert drauf legen, als es der Rest der Liga tut. Und deswegen, klar, ist das auch so eine Sache, die mir so etwas missfällt.
Ja.
Aber ja, ansonsten ist KC natürlich schon interessante Story für die NFL. Patrick Mahomes könnte ja die Leere füllen, die irgendwann Tom Brady hinterlassen will, wenn er aufgehört hat zu spielen. Wenn Drew Brees aufhört zu spielen, Peyton Manning ist schon weg und Aaron Rodgers, ja, du hattest selber gesagt, dass du nicht glaubst, dass er noch viel länger als 5 Jahre macht. Da sind halt viele große Namensplätze zu belegen und Mahomes schickt sich an, in diese reinzurutschen. Allerdings taten das vor ihm auch schon viele andere und nie hat es irgendwie lange gehalten. Ne? Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, denn die körperlichen Fähigkeiten, die er hat, also mit links zu werfen, dann verschiedene Wurftechniken, die er beherrscht, entweder den klassischen Wurf oder dann diesen Sidearm-Sling, würde ich das mal nennen,
Change-up.
Gegen seine Körperlaufrichtung zu werfen und so, das ist, schön. Das ist erstaunlich. Glaub, ne?
Also er hat mehr verfügbare Winkel, sage ich mal, als sein Dad, der selbst Pitcher im Baseball war. Also er hat, im Grunde genommen ist es so ein klassisches Repertoire eines Pitchers, was Patrick Mahomes hat. Also Change-Up, er kann quasi den Strike werfen, er kann Swing, also er hat alle Sachen, die du brauchst und kann das auch noch No-Look, also ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber er hat halt eine unglaubliche Fähigkeit, seinen Körper zu drehen, beziehungsweise gar nicht mal das, was Tom Brady macht, eben quasi den kompletten Körper, diese Oldschool-Idee vom Pitching, sondern er macht es halt einfach mit purer Explosivität aus seinem Arm heraus und das macht ihn einfach so gefährlich, deswegen kann er halt einfach nach rechts laufen und dann 40 Yard Pass übers Feld quer nach links werfen und der kommt an.
Ja, er schafft es halt wirklich, seinen Körper extrem gut gerade zu halten, ne? Den Oberkörper dabei, also das ist echt eine erstaunliche Technik. Was ich so langfristig bei ihm so ein bisschen problematisch sehe, ähnlich wie es mit Carson Wentz gesehen habe und auch ähnlich wie es ist mit dem jungen Quarterback von Houston, jetzt fällt mir der Name gerade. Deshaun Watson, genau. Langlebigkeit. Ne? Ich meine, wenn dein Spiel durchaus stark darauf basiert, dass du scramblest, dann hast du natürlich auch ein deutlich größeres Risiko, schwere Verletzungen zu erfahren, die dann quasi dir dann nach dem Ausheilen diese Fähigkeit nehmen. Ne? Ja. Das sind immer die Sachen, wo ich Sorgen hätte, wenn ich Fan dieses Teams wäre. Aber gut, das ist jetzt nicht wichtig für das nächste Spiel. Was meinst du? Sind die Patriots Favorit oder nicht?
Ja, ich habe mir viel Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe gestern ja auf Kansas City getippt, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie eben den Home-Bonus haben. Aufgrund der Tatsache,
du wolltest doch nur anders tippen als ich.
Dass sie den Bonus haben mit dem in meinen Augen vielleicht etwas sicheren Kicker. Dass sie die Möglichkeit haben, was eben, glaube ich, auch ein großer Faktor ist, sie sind in der Lage, schneller zu scoren. Im Grunde genommen sagst du eigentlich, wichtig ist es, um ein Spiel zu dominieren, wenn du einen langen Drive halt fahren kannst, wenn du die Time of Possession kontrollieren kannst, wenn du 10, 11, 12, 13 Play-Drive vollziehen kannst, das gegnerische Team auf der Bank halten kannst und dann scoren kannst. Das können die Kansas City Chiefs, aber was sie halt auch können, ist halt innerhalb von 3 Plays zu scoren. Das können die Patriots nicht. Sie haben zwar die Möglichkeit, das gegen Kansas City zu tun, weil Kansas City insgesamt gerade in der Secondary eine der schlechtesten Defenses ist, aber sie haben nicht das Material an Spielern wie Kansas City. Und wenn ich die Sachen zusammennehme, das heißt, du brauchst vielleicht am Ende ein Field Goal, vielleicht auch nur einen Extrapunkt, um das Spiel zu gewinnen.
Meinst du, brauchst, es wird ein Shootout?
Ja, du brauchst vielleicht am Ende unbedingt noch Punkte. Da sehe ich die Kansas City Chiefs halt eher in der Lage zu. Und wenn ich davon ausgehe, dass es so ein Spiel wird, dann muss ich Kansas City nehmen, weil wenn sie ein Field Goal brauchen, traue ich Cyrus und Butker mehr zu. Und wenn sie unbedingt noch einen Punkt brauchen oder in Field Goal Range kommen müssen, können sie das, auch wenn nur noch 20 Sekunden auf der Uhr sind. Denn dann läuft Patrick Mahomes so lange rum, bis er irgendjemand irgendwo sieht und wirft einen 40, 50 Yard Ball und die Patriots gucken sich alle an. Das sehe ich halt bei den Patriots nicht. Das sehe ich nicht, wenn die Patriots, wenn ich zurückdenke an das Denver-Game, sie brauchen noch einen Touchdown plus Two-Point-Conversion und Brady dann versucht, den Ball irgendwie mit dem Elektro-Tacker an Jules zu heften. Dann wird der gedoppelt, dann wird Gronk gedoppelt und das war's. Also deswegen, ich glaube, Kansas City hat den Vorteil.
Ja, ich sehe es anders. Ich habe es ja gestern auch schon gesagt. Ich habe das Gefühl, dass die Patriots-Defense durchaus in der Lage sein wird, oder ich hoffe es vielleicht, also ich habe das Gefühl und ich hoffe, sagen wir es vielleicht mal so, dass die Patriots-Defense in der Lage sein wird, die Offense wirklich in Schach zu halten, bis zu einem gewissen Grade. Auf jeden Fall so sehr in Schach zu halten, dass die Offense ja sich lösen kann, quasi, sich absetzen kann. Denn natürlich, ne, man kann das letzte Spiel mit diesem Spiel nicht so gut zu vergleichen, denn zum einen war es in Foxborough, zum anderen sahen die Kader auch ganz anders aus. Kareem Hunt ist mittlerweile nicht mehr dabei, jetzt hat sich Damian Williams, ist doch richtig, oder?
Ja.
Jetzt hab ich, ja. Der gute Damian, da war ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ehemaliger Spieler von den Dolphins, als gute Alternative bewiesen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe aber das Gefühl, dass die Patriots mit ihm umgehen werden können. Und wenn du das Laufspiel einigermaßen unter Kontrolle bringst, ich weiß es nicht. Also es ist schwierig. Du hast natürlich mit Kelce, wird Chung viele auf ihn draufgehen oder McCourty dann. Und wie sieht's aus mit Tyreek Hill und mit Sammy Watkins? Also ich könnte mir vorstellen, dass du, ja, Tyreek Hill, den kannst du nicht im Man-to-Man spielen, ne?
Nee.
Den musst du doppeln, der ist zu schnell. Oder eine Kombi daraus machen, dass du zumindest ihm viel Raum gibst und dann halt quasi den ersten Raum quasi abdeckst mit einem Linebacker, dann der ein bisschen rausdroppt oder so.
Was halt extrem schwierig ist, ist Tyreek Hill insgesamt zu verteidigen. Also was du nicht machen darfst, ist ihn. Also das ist wirklich so ein unglaubliches beidseitiges Klebeband.
Okay.
Zweischneidiges Schwert, ich weiß nicht.
Okay.
Wenn du ihn Press-Man-to-Man spielst, gewinnt er gegen dich an der Line of Scrimmage. Das heißt, du musst im Grunde genommen immer versuchen, deinen besten Cover-Corner in Gilmore auf ihn draufzusetzen. Aber durch die ganzen Motions, die Andy Reid mit der Offense hat, ist es halt schwer, ihn immer zu verfolgen und immer mit Gilmore zu covern. Das heißt, ich glaube, er gewinnt gegen alle, bis auf Gilmore, vielleicht direkt an der Line of Scrimmage, wenn du Press Man-to-Man gegen ihn spielst. Wenn du ihn ihm ein bisschen mehr Raum gibst, Cushion etwas erweiterst, ihm 5, 6, 7 Yards gibst, haben die Chiefs genug auch, um ihn in kurze Motion zu bringen oder ihn direkt anzuspielen mit einem schnellen Pass. Und sobald er den Ball dann in der Hand hat, ist er halt der Punt-Returner, der er ist. Und dann wird es auch genauso schwer. Wenn du ihn dann versuchst in der Zonenverteidigung zu verteidigen und vielleicht auch ein bisschen zu doppeln, läuft er halt seine klassischen Deep-In-Cuts oder seine Crossing-Routes und sobald er den Ball halt hat, ist halt gegessen, weil du läufst halt hinterher und ich weiß es nicht, also du musst es, ich kann da nur vertrauen auf Bill Belichick, weil ich glaube, kein Mensch sonst auf dieser Welt hat die Möglichkeit, da sich irgendwas auszudenken. um Tyreek Hill zu stoppen. Und man kann nur hoffen, dass er mit irgendeinem Plan reinkommt. Im ersten Spiel in der Regular Season hatten die Patriots einfach Glück, dass Patrick Mahomes genug unter Druck gesetzt worden ist, sodass er Tyreek Hill einfach ein paar Mal völlig verfehlt hat. Darauf muss man einfach hoffen.
Ja, ja, und das tue ich. Nein, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich tue mich auch wirklich schwer. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Spiel der Patriots, solange halt bei Belichick und Tom Brady da sind, im Vorfeld nicht für die Patriots tippen würde. Denn ja, das geht für mich nicht miteinander einher. Für mich das Fantum und davon ausgehen, dass sie verlieren. Das kann ich, glaube ich, nicht.
Was glaubst du, wie viele Yards muss Tom Brady werfen, damit die Patriots gewinnen?
Oh, das ist eine gute Überleitung. Ich habe nämlich noch ein kleines Überraschungsspiel für dich.
Danke.
Du könntest mal diese Ding-Dong-Musik anmachen.
Das ist keine Ding-Dong-Musik. Das ist live aus dem Fenway Park aus Boston. Die Musik.
Okay, over anders spiele ich jetzt mit dir. Ich habe 6 Vorschläge und ich sage dir eine Zahl und einen entsprechenden Spieler dazu und du sagst mir, ob es mehr oder weniger Yards werden für diesen Spieler. Wir fangen an mit einem Spieler der Kansas City Chiefs und zwar mit Patrick Mahomes. Mhm. Total Passing Yards, Patrick Mahomes, 322,5.
Under.
Ich bin auch Under. Ich bin auch dafür. Es kann sich natürlich ändern, wenn das Wetter deutlich angenehmer wird. Vielleicht, aber ich glaube auch Under. Hm. Total Passing Yards Tom Brady, 288,5.
Over.
Bin ich auch dabei. Das sind übrigens offizielle Zahlen, da kannst du jetzt drauf wetten. Ich weiß nicht mehr, von welchem Sportsbook ich mir die geholt habe, aber
Tipico?
Das war irgendeine englische.
Kann man eigentlich bei Tipico NFL wetten?
Ja, kann man. Okay. Aber die haben nicht so viele Prop-Betten. Also Prop-Betten, nicht Betten. Also, ne? Das fehlt denen so ein bisschen, aber du kannst over-under
wetten. Dafür haben sie Oli Kahn.
Dafür haben sie auch, ich weiß nicht, ob der immer noch dabei ist.
Oder sie den noch haben.
Ja. Weiter im Spiel. Total Receiving Yards, James White. 56,5.
Over. Soll ich dir die Musik nochmal anmachen, Christian?
Bitte, ja. Ich will nicht immer dasselbe machen wie du, aber ich bin auch dafür. Total Receiving Yards, Julian Edelman, 78,5.
Das ist schwer. Kann ich auch sagen, genau das?
Du kannst auch Push sagen. Also man sagt dann Push, aber es macht wenig Sinn bei 0,5.
Okay. Ja, dann würde ich sagen Over, aber um Haaresbreite Over.
Ich, ich sag Under.
Okay.
Teilweise auch, weil ich mich dazu genötigt fühle, aber teilweise kann ich dafür auch argumentieren. Total Receiving Yards, Rob Gronkowski, 51,5.
Ich sage Over.
Over, ich sage Under. Und Total Rushing Yards, Sony Michel, 81,5.
Under.
Ich sag Over. So, ich notiere nochmal eben schnell, damit wir das auch irgendwie ein bisschen nachhalten können. Da hatten wir auch beide James White over. Du hattest
Gronk over, du hattest Under. Ich hatte Sony Michel Under und du Over. Roger that.
Was? Ich hatte Over, du hattest Under. So. Und Jules hattest du Over und ich Under, ne?
Hm.
Okay, dann habe ich das, glaube ich. Ja, jetzt sind wir schon wieder lang dabei, ne?
Wollten mal Schluss machen.
Noch 2 kurze Sachen erwähnen. Für die, die es nicht wissen, KC hat den Guinness World Record of loudest Stadium in the World, Sports Stadium. Da gab es, in 2014 war das, glaube ich, immer so ein Battle zwischen Seattle und KC. Die haben immer abwechselnd einen neuen Rekord aufgestellt. Und ich glaube, KC hält den Rekord gerade noch mit 142,2 Dezibel. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo die das messen. Das ist natürlich auch extrem wichtig, auf welchem Punkt des Feldes du das misst oder wo im Stadion oder was auch immer.
Wahrscheinlich.
Oder vielleicht ist der Rekord auch entstanden, weil sie zusätzlich noch Lärm
eingebaut haben. Ja, ich wollte gerade sagen, das haben die direkt vor den verstärkenden Mikros aufgenommen.
Genau. Aber ja, trotzdem, das Stadion ist sehr laut. Das könnte durchaus schwierig werden. Wir wissen ja, dass die Patriots on the road dieses Jahr viele Probleme hatten. Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich an dem Auswärtsspiel lag oder einfach an anderen Umständen, Zufall oder schlechter Gameplan oder was auch immer. Und was ich noch erwähnen wollte, Laurent Duvernay-Tardif, ein wunderschöner Name, der Guard von Kansas City, der jetzt, glaube ich, 10 Spiele oder so verletzt war.
Ja, ihr Starting Guard.
Genau, ist auf jeden Fall lange raus gewesen. Wurde wieder reaktiviert von den Kansas City Chiefs. Das heißt, er wird unter Umständen die Line nochmal verstärken können.
Das ist eine super, super Meldung.
Ja, nicht unbedingt, ne? Aber für ihn wurde Ron Parker gedroppt, Safety, der jetzt im letzten Spiel nicht so viel gespielt hat. Aber für mich könnte das so ein Indiz dafür sein, dass auch Eric Berry in der Lage sein wird zu spielen. Der Safety, der im Prinzip seit die ganze Saison immer noch nicht wieder klarkommt auf seine Achillessehnenverletzung, die er sich im Season Opener in 2017 gegen die Patriots zugezogen hat. Es wäre gut für die Patriots, wenn beide Spieler nicht so viel beitragen können, denn sie sind durchaus in der Lage, das Team nochmal stärker zu machen.
Absolut.
Das wäre es eigentlich soweit für mich. Ich glaube, ich habe nichts weiter.
Ich auch nicht. Danke.
Ja, sehr schön. Checkers ist übrigens Dama, Felix. Ach. Ein Brettspiel. Okay. Eine Form von Dama. Das wollte ich noch schnell erwähnt haben. ich danke euch. Wir danken euch natürlich wie immer fürs Zuhören und wünschen euch ein spannendes Wochenende mit einem hoffentlichen Sieg für die Patriots. Bis nächste Woche. Ciao.